Auch in dieser Podcast-Ausgabe können wir große News verkünden und die hängt ganz unmittelbar zusammen mit unserem heutigen Gast, Dennis von Watch Out Stampede. Also, bleibt dran! Hello again, liebe Anchors and Hearts Podcast-Gemeinde. Wir liefern tatsächlich zweite Folge der zweiten Staffel. Fängt an und wir sind zuverlässig am Start, wie man das von uns kennt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben es ja im letzten Podcast schon kurz angekündigt, Manu und ich, dass wir vielleicht ein bisschen das Konzept vom Podcast ändern wollen. Wir wollen nicht nur immer davon reden, wie toll wir sind, sondern haben uns gedacht, wir laden jetzt mal andere Leute ein, die darüber reden, wie toll sie sind. Und große Überraschung, ihr habt es im Teaser schon gesehen, wir haben einen richtig tollen ersten Gast in unserer zweiten Staffel und zwar von unseren lieben Freunden von Watch Out Stampede, Dennis Land, der Gitarrist, ist heute da. Schönen guten Abend, Dennis.
Moin moin, hier aus dem schönen Bremen.
Wie geht's dir?
Gut, mir geht's gut. Alles wunderbar, Arbeitstag vorbei und schönes Treffen mit Bierchen mit dir. Das ist eine gute Abendunterhaltung.
Bier, sehr gut. Was für ein Bier hast du denn da?
Ich trinke gerade ein Jever. Das ist mein Hausbier. Was hast du im Glas?
Wie beim letzten Podcast, ich habe immer noch ein paar Flaschen von dem Coronita, den 0,21 Fläschchen, die ich aus Dänemark mitgebracht habe.
Ah, nice.
Und sehr, sehr, klein. Sehr, sehr süffig und gut, was man gut nebenbei beim Podcast trinken kann. Wir verfolgen uns ja gegenseitig, was so los ist. Und ich habe auch dich bei Instagram natürlich gestalkt, dich privat, und habe gesehen, du warst gerade in Dublin auf einem Junggesellenabschied, letztes Wochenende. Bist du überhaupt wieder durch?
Ja, ich war ja auch schon wieder auf der Arbeit. Das war eigentlich alles halb so wild. Oder man kann das besser verkraften, ich weiß nicht, aber eigentlich geht's ja eher bergab im Alter. Wir hatten einen Junggesellenabschied für unseren Drummer Tolga. Also Tolga, seines Zeichens schon längst ein verheirateter Mann, aber der, ja, aus den Gründen, die wir alle kennen, konnte dieser Junggesellenabschied, so wie er stattfinden sollte, in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden. Und der wurde jetzt nachgeholt. Und wir sind mit einer kleinen, lustigen Truppe, nicht nur Band, aber eben auch, nach Dublin geflogen und haben da zwei Nächte verbracht und ein bisschen die Pubs erkundet. Von Land und Leuten kann ich jetzt nicht so viel berichten, das war dann mehr so Indoor, was wir da gemacht haben. Aber war nett und ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich habe für mich immer so gedacht, diese Klamauk-Junggesellenabschiede, wo man irgendwie mit der Mannschaft nach Malle fährt und vergleichbare Dinge, würde ich niemals tun. Aber ich muss sagen, als dann diese Gelegenheit kam und es auch noch im Tolga ging natürlich, habe ich gedacht, das musst du, glaube ich, einmal gemacht haben. Und es war ganz schön.
Ja, sah ganz gut aus, was ihr da gemacht habt. Ich hoffe, das Guinness hat geschmeckt.
Und, immer Guinness, auf jeden Fall.
Am zweiten Tag habt ihr ein bisschen ruhiger gemacht, ne? Ich habe gesehen, ihr wart in so einer Bibliothek und so. War das nicht sogar so ein Harry Potter-Location oder sowas?
Also ich habe die ganze Zeit die Harry Potter-Melodie im Ohr gehabt. Tatsächlich war es das Trinity College und dort haben wir uns den Long Room angeguckt, die größte Bibliothek Irlands und mit ganz vielen historischen Bänden. Also ich finde das cool, dass wir da nochmal in Kultur gemacht haben, bevor wir uns dann abends wieder den Whisky reingedreht haben. Aber das war das war tatsächlich etwas, was man da nochmal gesehen hat. Und ja, lass es am Alter liegen oder so, aber ich finde, zu so einem Programm, so ein Ausflug ist dann auch in Ordnung und sollte man gemacht haben.
Auf jeden Fall. Was ganz lustig war, ich hatte dann am gleichen Wochenende noch jemanden aus meiner Instagram-Landschaft gesehen, der auch in Dublin war und auch in dieser Bibliothek. Und dachte ich, ey, was ist da denn los? Ist der mit euch vielleicht unterwegs? Und habe ihn angeschrieben, sag mal, bist du zufällig mit Leuten unterwegs, die Dennis und Tolga heißen? Also, hä, nee, wie soll das denn sein? Ja, das sind so Jungs aus Bremen. Die machen gerade einen Junggesellenabschied. Nee, kenne ich nicht. Aber der muss quasi zeitgleich mit euch unterwegs gewesen sein.
Ja, krass. Wie soll ich sagen, die Welt ist klein. Und der Flieger von Ryanair war voll. Also bestimmt noch jemand anders dort, um Dublin zu erkunden, ja.
Ja, ihr seid aus Hamburg geflogen und das war auch ein Hamburger, der da war. Also kann sehr, sehr gut sein. Aber wir wollen ja nicht über Junggesellenabschiede reden, sondern über Heavy Metal. Und ich habe es im Intro schon angedeutet, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand, der hier gerade zuhört, euch nicht kennt. Aber stell dich und stell deine Band doch nochmal ganz kurz vor.
Ja, also erstmal, das wollte ich nochmal vorweg schicken, weil du mich so toll angekündigt hast. Danke, dass ich hier der erste Gast in eurem Podcast sein darf. Ich weiß, der drehte sich ja sonst eigentlich immer um euch, mit euch, von euch. Und das war ja auch die Stärke, aber Gäste beim Podcast sind ja auch immer eine nette Bereicherung, vermute ich mal. Ich bin gespannt, wer als nächstes dazu kommt. Also ich bin Dennis, ich spiele Gitarre in der Band Watch Out Stampede. Uns gibt es seit 2011, wir kommen aus Bremen und spielen seitdem mit großem Herz und Leidenschaft auf den Bühnen und Festivals der Region und des Landes und sind damit ja seit vielen, vielen Jahren auch immer und immer und immer wieder den guten Enkersen Harz uns über den Weg gelaufen. Man kann fast schon sagen, die Nord-Connection. Also ich glaube, dass viele, die an Bremen oder an Hamburg oder allem dazwischen denken, entweder an uns oder an Enkersen Harz denken in der Szene.
Ja, wir haben uns gegenseitig irgendwie immer begleitet. Ne? Also seitdem es Enkersen Harz gibt, du hast es ja gerade den Zeitraum schon genannt, gab es auch immer Watch Out Stampede. Und wir haben auch ziemlich schnell, bin ich der Meinung, die ersten Konzerte zusammengespielt.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch versucht, das heute rauszufinden, wann das wohl gewesen sein mag. Und mein Einstiegspunkt zu dieser Zeit oder andererseits, anders gesagt, der erste Berührungspunkt mit euch oder Mitgliedern von euch ist ja die Band Tiny Weissen. Also ihr hattet ja verschiedene Ursprungsbands.
Ja, haben wir auch öfter berichtet im Podcast von Timo und ich, ja.
Genau. Und ich glaube, aus insgesamt 3 Bands seid ihr irgendwie gemorpht, so wenn man jetzt alle Mitglieder dazu nimmt. Ja. Und Tiny Weissen, da verbinde ich halt so eine ganz bestimmte Erinnerung dran, weil wir, ich habe glaube ich, ja, das muss halt in den 2000ern gewesen sein. Ich bin noch zur Schule gegangen, 6 oder 7 oder so. Oder vielleicht auch sogar 5. Da bin ich aus irgendeinem Grund im Tatöff gewesen, so eine Großraumdisco.
Ernsthaft?
Ja, in Bremervörde, glaube ich.
Ja, das heißt Bevern, aber es gehört zu Bremervörde, ja.
Bevern. Und da habt ihr gespielt, Tiny Weissen, und da kannte ich euch. Da bin ich sogar noch mit eurem Sänger damals, wir kannten uns alle nicht, aber der hat neben mir noch gepinkelt vor dem Auftritt auf dem Klo da, das weiß ich noch ganz genau. Und seitdem wusste ich eigentlich, wer ihr seid, und wir haben das tatsächlich ein bisschen verfolgt, und dass dann daraus irgendwie Tiny Weissen, Enkersen Harz dann plötzlich wurde, war dann so, wow, okay, alles klar. Weil zum Beispiel A Chinese Restaurant hatte ich jetzt nicht live gesehen vorher, zum Beispiel auf irgendeiner Show. Das war dann was man kannte durch Bremer Umland und so, aber was ich nicht gesehen hat. Aber Tiny Weissen eben schon. So, und wir hatten damals ja schon unsere kleine Vorentwicklungsband, Vorwatchout, unsere Schülerband, und haben uns natürlich für Musik im Bremer Umland interessiert. Und da hat es mich dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer alles dabei war, dann ins Tatöff zu Tiny Weissen verschlagen. Und damals war die für uns richtig, richtig, richtige Helden. Also voll die Über-Emo-Core, Metalcore aus dem Umland irgendwie. So, wow, es war richtig gut. Und dementsprechend beginnt da für mich irgendwie so unsere gemeinsame Timeline. Ich habe auf der, und es gibt noch eine Facebook-Seite von Tiny Weissen, die habe ich heute aufgerufen und habe so viel gescrollt, wie ich konnte, habe aber nicht den Anfang irgendwie gefunden. Das war ganz viel Enkersen Harz-Content, weil ihr darüber immer noch gerade anfangs da was gemacht habt. Und ich kam nicht zu dem Punkt zurück, wo dann wirklich der Cut irgendwie war. Deswegen weiß ich gar nicht, wann war denn euer Gründungsdatum nochmal offiziell?
Von Enkersen Harz? Wir haben 2012 schon langsam so ein bisschen angefangen, uns zu finden und zu gucken, ob da was geht. Aber so richtig ging es 2013 eigentlich los, würde ich sagen. Da kam dann das erste Release, wo wir das dann ernsthaft dann weiterverfolgt haben. Aber 2012 waren so die Anfänge.
War das die EP?
Meinst du die das EP? War mit der EP, genau. Ja. Mit der Cast Off, die wir auch, das war ja wirklich so, komm, wir fangen einfach mal an. Mal gucken, was so geht, und alles DIY-mäßig. Und sofort wieder Bock gehabt, weil dann auch die ersten Konzerte entstanden sind. Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen, Tatöff, weißt du noch, wer da noch gespielt hat? War das die Show mit Waterdown oder?
Alles, ja, muss es gewesen sein, weil dann weiß ich wieder, warum ich da war, weil ich Waterdown damals richtig gefeiert habe. Euch kannte ich vorher nicht. Dann war ich da wegen Waterdown. Ja, definitiv. Ja.
Das finde ich ja so lustig, weil ja, das ist ja alles noch eine Suppe in der Band-Community, ne? Also der Bassist von Waterdown, der ist ja auch Bassist bei Adam Angst zum Beispiel. Und die sind ja alle noch irgendwie im Game.
Ja. Das finde ich. Bei Waterdown war das, ich glaube, der Gitarrist von Waterdown hat, glaube ich, in der Gitarrenabteilung von Musikproduktiv gearbeitet.
Ja.
Das war immer so lustig. Da sind wir damals ja immer hingefahren, da war Thomas jetzt noch nicht so Phase. Man ist dann da irgendwie extra nach Imbüren gefahren und hat sich von seinen Eltern fahren lassen oder so. Das war ja wirklich ganz die frühe Zeit bei uns.
Ja.
Und da war der da irgendwie, und man kannte irgendwie von YouTube diese Videos, Cut the Cord oder so. Also ich fand Waterdown richtig cool. Naja, und die hat man eigentlich nie gesehen, und dann war die im Tatöff, und so kam es, dass wir da extra hingefahren sind.
Ja, voll geil. Ich kannte immer noch, also wir unterhalten uns ja auch außerhalb des Podcasts ab und zu mal. Ich kannte immer noch die Geschichte von euch, dass ihr Tiny Weißen, also uns, unsere Vorgängerband, damals auch in Weihe auf diesem Rock gegen Rechts gesehen habt. Das dachte ich immer, dass das der erste Kontakt war. Aber das muss dann ja scheinbar später gewesen sein. Oder stimmt die ganze Geschichte einfach nicht?
Doch. Auf dem Aufmucken wart ihr ja.
Aufmucken, genau.
Aufmucken gegen Rechts, das ist in Weihe eine Institution. Und wir alten kleinen Punker waren garantiert auch auf dem Aufmucken, wo ihr wart. Da verschwimmt aber meine Erinnerung, was jetzt zuerst war. Das kann ich nicht mehr sagen. Also ob das Aufmucken zuerst war, kann gut sein. Dass ich dann auch deswegen, oder dass ich euch schon kannte vorm Tatöff sozusagen. Ja. Der Grund war sicherlich Waterdown, muss ich sagen. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was zuerst da war. Dass Aufmucken wohl gespielt habt oder das Tatöff. Wobei, beim Aufmucken, wo ihr gespielt habt, das war aber nicht das eine Mal mit Montreal, oder?
Das war doch,
nicht
unser genau, erst. Mit Montreal war das.
Ja, dann haben wir da ja selber gespielt.
Ja, okay. Dann haben wir uns auf jeden Fall gesehen.
Das war, geil, da habe ich noch ein richtig geiles Bild im Kopf, wo ich mit meiner damaligen gelben Punkrock-Gitarre so hochspringe. Und das war mein Profilbild bei StudiVZ.
Ja, alles nicht mehr da.
Nein. Alle, die jetzt zuhören, dies ist ein Podcast von alten Männern. Alte, graue Männer.
Die Bier trinken, so schnell wie es geht. Ja, also meine erste Erinnerung an euch, an Watch Out Stampede, wo ich der Meinung bin, das war dann unser erstes Konzert zusammen. Ich bin der Meinung, das war im Magazinkeller in Bremen. Und das war, ja, natürlich eine Show von euch, wo wir euch supporten durften und knüppelvoll das Ding, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Mega Stimmung. Also ich bin der Meinung, das muss dann auch direkt 2013 oder so gewesen sein.
Ja, und ich habe eine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Das war aber, glaube ich, keine Show von uns. Wir haben eigentlich nie eine ganz eigene Show im Magazinkeller gehabt. Aber ich glaube, das war das Hell is for Heroes Festival.
Das war
Das war zwei Tage Indoor. Das haben damals A Day of Mine, glaube ich, organisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Die heißen heute Orbis. Und also die Mitglieder von damals, meine ich. Und Moment, verwechsel ich das gerade? Oh mein Gott, ich und Namen, ich bin manchmal ganz schlecht. Also falls es jemand hört und ich gerade Fehler gemacht habe, verzeiht mir bitte. Was ich sagen will, ist, dass es dieses Hell is for Heroes Festival gab und das hatte ich habe das Poster nicht mehr, es hängt lange in meiner Wohnung, das Tourposter davon. Das waren zwei Tage Indoor-Festival und es war ein Line-Up. Wenn man das heute sieht, da wird man denken, what the fuck, was war das für ein krasses Line-Up? Da waren Eckerson Hartz und wir dabei, das war aber ja noch Anfangsphase, aber da haben halt Vitya gespielt,
Stimmt.
Zum Beispiel, das war voll geil. Oder Madison Affair, das war damals, die hatten so einen mega fetten Track damals, die haben da gespielt. Also da war echt, das hat sich hinten und vorne nicht gerechnet, überhaupt gar nicht. Deswegen gab es das auch nicht wieder danach. Aber es war ein heftiges Line-Up. Super cooles Ding. Solche Indoor-Sachen gibt's gar nicht mehr. Also ich habe, gleich wenn Torben vielleicht noch ein, zwei Sachen sagt, scroll ich mal. Ich habe die ganzen Poster, meine ganzen Tour-Poster im Drive gespeichert. Ich werde das auf jeden Fall gleich mal abrufen. Ja. Und euch nochmal das Line-Up sagen. Oder weil ich mach's einfach jetzt und red währenddessen weiter. Weil das ist einfach, also Bremer Szene, ne? Und der Magazinkeller ist ein Teil davon.
Ja.
Das ist einfach Magazinkeller oder auch Tower, das sind so die Locations, da weiß man als Band, okay, wenn ich da muss ich einfach rein, da muss ich Fuß fassen, da muss ich einfach mal eine Show spielen. Und wir hatten mal das große Glück, das war sehr, sehr früh, 2011 oder 12, da A Wilhelm Scream supporten zu dürfen.
Geil. Also,
ne? Ja. Und das war natürlich so, wir haben öfter so Bands supportet, die irgendwie gar nicht so richtig passten. Bestes Beispiel 2014, Black Dahlia Murder im Logo. Da haben die ganzen Fans von Black Dahlia Murder doch was anderes erwartet als Vorband. Aber das hat immer großen Spaß gemacht. Und aus irgendeinem Grund haben wir immer oder häufig Leute supportet, mit denen man das gar nicht so, wo man nicht mit uns gerechnet hätte. Ich habe es tatsächlich gefunden. Mhm. Hell is for Heroes Festival. Das war 2013 im Oktober. Ja. Madison Affair, Till We Drop. Die kommen, glaube ich, aus Tschechien ganz oder so. Anchors and Hearts haben wir hier. Dann Five Feet High and Rising waren da. Gehören mit zu unseren allerbesten Bandfreunden, leider gibt's sie nicht mehr. Vitya.
Stimmt.
Lose Your Sympathy gibt's nicht mehr, heißen jetzt Illusion. Beware the Light heißt, genau, die waren das, die heißen, glaube ich, jetzt Orbis. Dann The Hearing Aid, auch eine tolle Bremer Band, und I Am Themis gibt's leider auch nicht mehr. Also das war so Best of the Best of the Best der damaligen so Underground-Core-Bands. Voll geil. Und jetzt kommt der Hammer, N is okay.
Die waren da ernsthaft?
Ja, klar.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ja, N is okay haben auch mit uns im selben Jahr, glaube ich sogar, oder ein Jahr davor, in Cuxhaven im Jugendhaus gespielt. Ja. Die sind da mit einem Kombi aus Halle angefahren und haben bei mir im Wohnzimmer geschlafen. Also das ist schon, wir machen das ja schon alle ziemlich lange und ich finde das Coole daran, dass man einfach, wenn man so lange dabei bleibt, A, so Geschichten erzählen kann, das ist auch gar kein Gepose, sondern es sind einfach nur Erfahrungen und nette Erfahrungen. Gerade eben nicht die Nightliner und wir waren sofort die geilsten Erfahrungen, sondern ey, wir hatten irgendwie Kontakt mit echt coolen Bands, die es auch heute noch gibt und richtig was gerissen haben und haben eine tolle gemeinsame Vergangenheit eigentlich. Also ich finde das richtig gut.
Genau, und die Bands fahren jetzt aber im Nightliner durch die Gegend, vor oft ausverkauften Häusern und wir sind immer noch auf dem Niveau, Dennis. Nein, nicht ganz.
Ja, aber das macht nichts, aber das macht nichts.
Nee, das macht wirklich nichts und ja, es ist halt cool und das ist das, was ich vorhin meinte, die sind alle noch im Game, die Leute auch von damals, vor ja fast 10 Jahren, als wir da gezockt haben und ja, es war halt immer so ein Hin und Her, ne? Also wir haben uns halt auch in Hamburg gesehen und haben da zusammen gespielt, im Logo mehrmals zusammen, dann waren wir wieder bei euch im Tower, ich glaube, haben wir nicht auch mit Diesnatz zusammen beide die supportet und solche Geschichten im Tower?
Ja, wart ihr da auch mit bei?
Ja.
Das kann gut angehen. Das war, ich habe hier diese ganzen Poster, ne? Ich zeig dir das mal, das war dieses hier.
Ja, richtig.
Im Sommer war das, genau. Das Jahr steht leider nicht dabei. Das kriege ich nicht mehr. Doch, das war Tour 2013 von Diesnatz.
Ja.
So, genau, ja, stimmt, da steht mit drauf. Angers and Hearts, ein Theme ist auch dabei. Ja, also wir wurden, und jeder, der aus Bremen kommt, weiß das, wer in Bremen Fuß fassen will als Coreband, der will unbedingt im Tower spielen. Das ist die Location, wo es einfach losgeht, wo man größtes Publikum hat. Und wir hatten da einen riesengroßen Unterstützer, nämlich Daniel Beetz. Manche kennen ihn unter DJ Kerosin. Mhm. DJ Betzen und seine Veranstaltung heißt Kerosin. Und er hatte einfach Fable dafür. Er steht einfach auf Live-Musik und hat solche Abende einfach zusammengestellt. Also da kommt einfach Diesnatz und sagen, hey moin, hier sind wir. Wir machen mal eben den Tower voll. Und er sagt so, ja, das ist schön. Aber wisst ihr was, wir buchen einfach mal 3 lokale Bands davor, damit die mal eine richtig geile Chance kriegen. So, bam. Und
das ist der Spirit, so, ne? Also davon wünsche ich mir heute irgendwie noch ein bisschen mehr. Dass es das wieder gibt, aber das habe ich auch so wahrgenommen. Und in Bremen auch noch mehr als in Hamburg. Deswegen mag ich Bremen auch so gerne. An jedem Club, in dem wir da gespielt haben, so. Es ist halt einfach ein cooles Publikum und ich hoffe da echt drauf, dass sich jetzt, wo das live wieder alles ein bisschen losgeht, wo sich die Event-Szene auch so wieder neu finden muss, auf der Veranstalterseite, sage ich mal, aber auch was die Leute angeht, die jetzt vielleicht jetzt 15, 16, 17, 18 geworden sind, die jetzt zwei Jahre lang sowas gar nicht erleben konnten und vielleicht noch gar nicht wissen, was das ist, dass sich sowas wieder entwickelt. Da habe ich noch eine ganz, ganz große Hoffnung irgendwie drauf.
Ja, das ist die Frage. Ist Live-Musik dann insofern auch gefragt, wenn es praktisch gar nicht erlebt wurde? Ne? Also wie haben wir uns damals rangetastet? Man ist feiern gegangen, weißt du, vorglühen, mit Party machen und anschließend halt einfach nur tanzen gehen, in den Club, coole Mucke oder so. Oder eben Konzerte, was ich heute dann lieber mache. Aber wenn beides nicht so stattfand in so einer Corona-Zeit und du wirst in der Zeit erwachsen, andererseits, Tom, das weißt du auch, global gesehen und wenn man da mal irgendwann die 30 überschritten hat, dann denkt man sich auch so, ey, so ein 2-Jahres-Zeitraum, also, come on, vielleicht überbewerten wir das auch, also ich glaube schon.
Weiß ich nicht, aber die Frage ist mal, was sind das für krasse Zeiten, diese 2 Jahre, diese, gerade so zwischen 15, 18, 19, die Geschichten, die man so raushaut, die krassen Erfahrungen, die einen so geprägt haben, die sind eben aus dieser Zeit. Und das muss aus meiner Sicht halt irgendwie nachgeholt werden. Oder das wird sich schon seinen Weg bahnen bei den Leuten. Und ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, was daraus so wird. Ja, aber du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Unsere Anfänge waren in Bremen und Hamburg. Wir haben euch auch mal zu unserer Hard Day's Night nach Gnarrenburg eingeladen, was ja noch weiter im Dorf ist als Bremen und Weihe. Sorry, liebe Bremer, die zuhören. Ist nicht so gemeint gewesen. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt gerade mal auf dieses Jahr blickt, es war alles schwierig. Auch das Live-Geschäft zieht irgendwie langsam an. Aber ihr habt ja in diesem Jahr schon mal ein paar richtige Highlights rausgeballert. Ich sag nur zwei Wörter, Reload und Wacken. Da habt ihr gespielt und habt, glaube ich, ganz schöne Tage dort verbracht, ne?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass wir das große Glück haben, und das ist ein großes Glück, dass wir, ja, von der Anzahl her, da haben wir vielleicht dieses Jahr, also die Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben, von der Anzahl her kannst du an zwei Händen ganz einfach abzählen. Aber die Qualität dieser einzelnen Auftritte war natürlich bombastisch, und dafür sind wir unglaublich dankbar, weil das eben einfach nicht selbstverständlich ist und wir ja auch selber dann wieder auf der Bühne stehen mit wackeligen Beinen und dann denken, was ist hier los? Und früher hatten wir irgendwie 25 plus Shows im Jahr und da war da eine Routine drin, was auch total Spaß macht, wenn eine totale Routine drin ist und du einfach so ein Programm abspielst und aber deinen Spaß dabei haben kannst, weil deine Hand bewegt sich fast von alleine. Und wenn du dann nur so eine Handvoll Konzerte pro Jahr spielst, ist das echt sehr aufregend. Aber was wir eigentlich sagen wollen, ist ja, dass wir im August so richtige Highlights hatten. Und das ist halt das Wacken und das Reload-Festival gewesen. Das Wacken, das ist natürlich, wie soll ich sagen, also ich sag das eigentlich gar nicht ehrfürchtig genug, weil man muss eigentlich, wenn man da mal spielen durfte, dann ist es was einem halt keiner mehr wegnehmen kann. Ne? Wir stehen auf diesem T-Shirt drauf, was da gedruckt wurde. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und wir haben ja schon mal die große Ehre gehabt. 2016 durften wir da im Zelt spielen und auch da waren wir schon dann mit auf diesem Merchandise drauf und das war richtig wahnsinnig gut und ein ganz, ganz toller Tag, den wir da verbringen konnten. Und wir haben mittags um 12 gespielt und da waren dann halt eine gewisse Anzahl Leute im Zelt, aber eben nicht die Welt. Aber darum geht's in dem Moment auch gar nicht. So weit, so gut. Und jetzt hatten wir wieder die große Chance, da zu sein. Und haben halt auch nicht viel mehr erwartet, als dass wir denken, okay, die Metalheads, wir sind eine relativ unbekannte Band, haben diese Chance da zu spielen, aber wir erwarten jetzt nicht, dass die da alle hinrennen und sich freuen und sagen ja hier, oder vielleicht mal vorbeigehen, aber wirklich Fans in dem Maß haben wir da nicht erwartet. Und letztendlich waren wir auch auf einer relativ exponierten Bühne, der Wasteland Stage, und es war voll. Es war wirklich, wirklich voll. Es war eine Nachmittagszeit, die relativ gut war. Wir haben Glück mit dem Wetter gehabt. Und Glück ist oft ein Thema, muss man auch einfach sagen. Aber da hat alles gepasst und wir konnten auf dieser kleinen Itzi-Bitzi-Bühne, die ist wirklich süß, aber ganz toll gestaltet, wer auf dem Wacken mal war, weiß, wovon ich rede. Ich konnte nicht sehen, wo die Leute aufhören. Also es war wirklich, wirklich viel los bei uns und das hat so einen großartigen Spaß gemacht. Und ja, das gehört so auf die Bucketlist von wegen, okay, ich habe auf dem Wacken vor einer, ich sag mal, vierstelligen Anzahl Menschen gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich da waren, aber das war einfach nur bombastisch. Und ja, da das Wacken halt so omnipräsent ist, das ist halt einfach, also das Wacken ist ja einfach super omnipräsent, dann sitzt da halt einer in Dublin, Quatsch, nicht in Dublin, im Flieger nach Dublin, von Hamburg nach Dublin, hat halt ein Wackenshirt an von 22 und du weißt halt, okay, ich stehe da drauf. Also es ist halt, geil, ja. Wie soll ich sagen, ist einfach besonders und kann einem keiner mehr wegnehmen und deswegen Hut ab und großen Dank an alle, die uns das einfach ermöglicht haben, weil das was wirklich ganz Besonderes ist.
Und das ja, voll. Also ihr müsst euch auf jeden Fall das mal angucken da bei Instagram, bei Watch Your Stampede. Die Bilder sind krass und ich finde, daran sieht man ja auch, dass sich, sag mal, eure und auch unsere, sag ich jetzt mal, so Hartnäckigkeit und ich sag mal Leidenschaft, dann am Ende auszahlt, dass man eben mit solchen Shows auch belohnt wird, ne?
Ja, also es gibt ja zwei, das ist immer so philosophisch und trifft auch nicht immer zu, aber es gibt, also ich finde immer, es gibt so zwei Ansätze. Entweder du willst mit deiner Band relativ schnell erfolgreich sein und die Qualität deiner Musik gibt das her und alles, dann also entweder du willst schnell Ergebnisse sehen und auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten. Oder, und das ist unser Ansatz immer gewesen, einfach nur machen, einfach nur weitermachen und beständig dranbleiben. Und ich bin mit dem, was wir dadurch schon machen durften, unglaublich zufrieden. Das bedeutet halt 10 Jahre lang dranbleiben. Aber das ist, wenn man einfach nur das möchte, nämlich Musik machen, ist das auch okay.
Genau, du sagst es, es ist ja nicht irgendwie, oh, ich muss da dranbleiben und das ist alles super anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber es ist eben diese Leidenschaft, die dahinter steckt. Und ich sag mal, jede Probe bringt dich ein Stück weiter. Jeder Song, den du geschrieben hast, erfüllt dich mit irgendwas. Jedes Konzert, ob es ein großes oder klein ist, feierst du ab und ist eine schöne Erfahrung, so über die man 10 Jahre später noch reden kann. Und das ist es ja, was der Antrieb ist, ne? Also klar, das sind dann die Kirschen auf der Sahne, wenn du dann Wacken spielst und Reload. Aber es ist nicht so, dass alles davor scheiße ist. Im Gegenteil.
Ja, zum Beispiel, wir beide haben doch ein gemeinsames Konzert dieses Jahr, was wir schon gemeinsam gespielt haben, war doch das Limewood.
Das war das Limewood Festival, ja.
Und das war sogar das erste Konzert dieses Jahr überhaupt, im Mai.
Für uns auch,
das letzte, ja. Boah, wann fand das letzte statt davor? Irgendwann im Oktober, glaube ich, letzten Jahres. Also auch wieder ein halbes Jahr dazwischen, wo du gar nicht live gespielt hast. Und plötzlich kommst du halt in so ein total liebevoll gemachtes Indoor-Festival, in so einer Art Schulaula mit einer riesen Bühne und einem riesen Fläche und alles total toll gemacht und denkst so, wow, ja, ich bin jetzt hier, triffst dann alte Freunde wieder, da stehen da plötzlich Enkers und Harz irgendwo bei in Limburg an der Lahn und sagen dir Hallo. Und du teilst dir mit denen irgendeinen Landgasthof, wo du dann da schläfst und fürstlich frühstückst. Und vorher hast du ein Konzert gehabt vor, und das war letztendlich auch ein kleiner Ort, wie viele, ein paar hundert Leuten. Ja. Also es waren, du hast schon gemerkt, das ist so ein Kreis von Fans aus der Region. Und das ist ein überschaubarer Kreis, aber ein toller Kreis. Und das macht dann einfach Spaß.
Ja, was dazu passt, was du eben auch schon kurz angesprochen hast, so ist, die Routine war halt weg, ne?
Ja.
Und wenn du jedes zweite Wochenende unterwegs bist, dann spielst du die Songs im Schlaf. Und das ist ja nicht nur die Songs zu spielen, weil wir beide haben jetzt keine riesen Crew dabei, sondern wir machen ja auch den Auf- und Abbau selbst größtenteils. Und das kenne ich auch. Du bist halt irgendwie den ganzen Tag über angespannt gewesen, auch jetzt noch, wenn dann immer wieder einige Wochen oder Monate zwischen den Shows sind. Und ja, wir haben uns zwar dann, also Watch Out Stampede und Eckers Nahts haben sich nach Monaten mal persönlich wieder gesehen, aber man hat gemerkt, alle sind mit dem Kopf irgendwie woanders. Weil man wusste, auch wenn es nur ein paar hundert Leute sind, immerhin waren die da und das war super cool mit denen. Klappt das mit der Technik? Weiß ich die Songs noch? Wie ist der Ablauf von dem einen Song zum anderen? So, dann stößt man an, macht Shake Hands und so, ist mit dem Kopf aber die ganze Zeit woanders. Und das, ich hoffe, das spielt sich wieder ein, weil das ist deutlich entspannter. Ja, wenn man weiß, der Film läuft dann ab für das Konzert und alles drumherum. Und man kann auch das Drumherum noch viel mehr genießen. Ne?
Hast du absolut recht. Das war nämlich gerade beim Limewood tatsächlich der Fall. Also das ist halt gar nicht so, wie man das sich manchmal vorstellt, dass wir jetzt irgendwie einen halben Tag im Backstage sitzen und zusammen irgendwie reden und feiern und schnacken, sondern da geht das Schlag auf Schlag. Es gibt einen ganz engen Zeitplan und wir brauchen immer Vorlauf, um unsere Sachen vorher aufzubauen, damit auch der Übergang auf der Bühne reibungslos klappen kann. Man will ja auch, dass der Zeitplan an dem Abend funktioniert und die anderen Bands können das auch erwarten, dass man sich da Mühe gibt, damit auch die ihre Zeit bekommen. Und dass man da irgendwie bei aller Freundschaft dann zusammen da irgendwie was trinken kann und chillt, das war da zum Beispiel gar nicht. Also genau wie du sagst, das war schade, weil wir uns gefreut haben, euch zu sehen. Aber letztendlich waren wir alle so ein bisschen gehetzt. Normal.
Ja, kommen auch wieder andere Zeiten. Aber ja, wir waren ja gerade ein bisschen bei den Festivals, beim Wacken und beim Reload. Ja. Und ich sag mal so, das, was du gerade über das Wacken beschrieben hast, das wirkte auf mich beim Reload genauso, dass man nicht gesehen konnte, wo die Menge weg war, dass das Wetter gut war und dass ihr offenbar jede Menge Spaß hattet. Habt ihr auch noch andere Bands an dem Abend oder an den Abenden gesehen, die dir jetzt so in Erinnerung geblieben sind? Also dass du selbst oder ihr selbst so ein bisschen von diesem Stress, den du ja gerade beschrieben hast, der bei so einem Konzert immer dabei ist, als der so ein bisschen abgefallen ist, dass man gesagt hat, okay, guck mir jetzt mal die und die Band an und die habe ich abgefeiert und war cool, die zu sehen.
Also dazu muss ich sagen, und das hört sich jetzt echt richtig abgehoben an, wenn ich davon berichte und ich wünschte, das wird nicht so rüberkommen, mir kommt es selbst so vor. Wir hatten halt an dem Abend nach der Show noch, und das haben wir sonst nie, das will ich mal eben betonen, das gibt es sonst nicht, hatten wir an dem Abend nach der Show noch 4 Interviewtermine, glaube ich, mit verschiedenen Medien.
Bild-Zeitung.
zum Beispiel, nein, Solinger Kreiszeitung, ein Online-Blog, ein YouTuber war dabei, weil, und das liegt nicht daran, dass wir jetzt so Fame wären, das will ich mal betonen, das liegt daran, dass einfach der Zugang beim Reload zu uns einfach ist, ne? Also das Reload kennt uns, wir kennen das Reload, wir sind da immer noch eine lokale Band, die da praktisch auftritt, aber werden dann auch so gehandelt, und das führte dann dazu, dass man gesagt hat, ja, wenn wir mit irgendeiner Band reden, mit Watch Out geht das bestimmt ganz einfach und kriegen wir da was arrangiert. Mhm. Und dann haben wir halt zu allem Ja gesagt und plötzlich saßen wir dann da und haben dann viele nette Gespräche geführt. Das war total super, ist aber nicht die Regel, und das fanden wir natürlich ganz cool. Hat aber auch dazu geführt, dass wir jetzt vom Rest des Abends nicht ganz so viel mitgekriegt haben. Was mich aber sehr gefreut hat, ist, dass ich noch einen kleinen Teil von Comeback Kid mitgekriegt habe, die ja, dann geil, auf derselben ja. Bühne gespielt haben wie wir, drei Bands später, glaube ich. Unearth habe ich halt komplett verpasst, die waren nach uns, wie hießen sie noch? Bleed From Within, leider auch komplett verpasst, auch eine heftige Band, aber ich mag Comeback Kid sehr gerne, und dass ich einen Teil von denen gesehen habe, und ich finde das aktuelle Album richtig stark, und da haben sie auch was von gespielt, habe ich voll gefeiert, war richtig, richtig gut. Sound, tight, ohne Ende, und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Andro und ich sind ja auch noch auf dem Festival geblieben. Also wir haben uns den restlichen zwei Tage dann als Gäste ganz normal angeguckt, mhm, und haben da auch die eine oder andere Band noch abgefeiert. Also Reload ist einfach ein tolles Festival.
Ja, voll, total. Und ich finde, das ist ja auch der positive Aspekt. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt wieder spielen dürfen und selbst Konzerte geben dürfen. Also ich genieße es auch total, selbst wieder zu Konzerten gehen zu können und Bands sehen zu können. Ich weiß auch, dass du zum Beispiel außerhalb der Festivals, wo ihr selbst gespielt habt, auch My Chemical Romance gesehen hast.
Ja, allerdings.
Aber wie viele Flashbacks hattest du?
Ey, unglaublich viele. Das Ding ist, ich habe die Karten schon seit 2020 gehabt. Da hatten die ihre Tour angekündigt und dieses Konzert in Bonn.
Ja.
Und die habe ich die ganze Zeit behalten, und plötzlich wurde es dann ernst und ja, es findet statt, und ich hatte sogar Zeit, weil es wurde teilweise auf Tage verschoben, wo ich dann plötzlich keine Zeit mehr hatte, und dann wieder auf den Tag verschoben, wo ich doch Zeit hatte, und ich war total froh, dass ich halt immer eisern geblieben bin und die Scheißkarten einfach behalten habe. Ich hätte schon längst eigentlich irgendwie verkaufen müssen bei den Terminangaben teilweise, weil ich eigentlich keine Zeit gehabt hätte. Und dann war das ein großartiges Wochenende. Ich bin mit meiner Freundin dorthin gefahren und beide große Fans noch von früher. My Chemical Romance gehört, also ich habe so eine Handvoll Schlüsselbands, also nenne ich das immer, Bands, die mir so einen neuen Sound eröffnet haben damals, den ich noch nicht kannte. Mhm. So Sozialisierung im Metal sozusagen. Ja. Und My Chemical Romance ist definitiv eine davon. My Chemical Romance, Helena, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, wow, sowas habe ich noch nie gehört. Das ist neu für mich, das ist abgefahren, das ist geil. Habe ich richtig gesuchtet. Also My Chemical Romance verbindet mich ganz viel mit. Ich habe mit einem Kumpel, der Klavier spielt, damals zu Abi-Zeiten eine kleine EP aufgenommen, wo ich zu Klaviercovern von My Chemical Romance gesungen habe. The Ghost of You und I'm Not Okay und so. Also mit die und ich, das ist schon sehr tief. Die wissen das nicht, aber ich weiß es. Und deswegen habe ich dieses Konzert natürlich hart gefeiert, und die haben auch nicht mich nicht enttäuscht, sehr viele Klassiker gespielt, und ich habe sie einmal, weil vorher noch nie, einmal live gesehen, und Bucketlist, Haken dran.
Ja, stark. Ja, ich wollte letztes Mal im Podcast schon so ein bisschen mehr über die Konzerte reden, die man selbst so gesehen hat. Da sind wir dann aber im Gespräch ein bisschen davon abgekommen. Und ich habe nämlich auch einige Sachen gesehen. Und wie gesagt, ich genieße das richtig, selbst als Gastin da zu sein, weil man weiß jetzt erst, was das für ein schönes Stück Kultur ist, was man da eigentlich in der Welt hat. Und ich habe zum Beispiel auch die Beatsteaks gesehen, ewig nicht gesehen. Und das ist ja auch so eine, eigentlich eine, finde ich, eine Underground-Institution, ich sag mal so direkt unter Ärzten und Toten Hosen so in Deutschland, sind halt die Beatsteaks, die immer noch so einen Underground-Spirit mitbringen. Und die haben hier in Hamburg gespielt, im Stadtpark, Open Air vor 4.500 Leuten. Und also ist auch so, Publikum ist mitgealtert, aber alles wie früher, ne? Wie vor 20 Jahren. Und mega cool. Also da geht einem das Herz auf und man geht freudestrahlend nach Hause.
Das sind so Bands, die kannst du auch einfach gucken, ungesehen. Genau. Also da einfach Karten kaufen, einfach machen. Also einfach gucken, machst nichts mit falsch.
Und dann noch ein anderes Beispiel, was ist auch quasi gleicher Ort, Hamburger Stadtpark, Open Air. Und ich weiß nicht, kennst du Olivia Rodrigo?
Nein.
Doch, du kennst die Songs Driver's License und Good For You und so.
Ach so, ja, das ist diese...
Ja, wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Also dieser Nuschelpop.
Nuschelpop, geil.
Nuschelpop. Ich mag die Songs mega gerne. Was auch daran liegt, dass meine Kinder die abfeiern. Und natürlich... ausverkauft kann man nicht sehen. Aber wer das kennt, in Hamburg, im Stadtpark, ist es halt so, es ist halt mitten in der City, im Hamburger Stadtpark. Das heißt, du kannst auch, hat sich so eingebürgert, so draußen vor der Bühne, wo du natürlich nichts sehen kannst, aber du kannst alles hören, sind halt dann viele Fans, die sich dann da hinsetzen, grillen, was trinken und dann von draußen die Konzerte gucken oder sie anhören. Und genau, eine meiner Töchter wollte das zusammen mit den Freunden dann machen. Und dann bin ich mit denen da hingegangen, haben uns da auf eine Decke gesetzt und so. Und die haben sich Olivia Rodrigo angehört. Soweit, so gut. Für die Kids ein Riesenfest. Jetzt kommt's. Das ist ja eine, die hat keine Ahnung wie viele Millionen Follower bei Instagram. Ne? Ich glaube, die war auch mal ein Disney-Star oder sowas. Also die hat halt wirklich Fans und die Leute haben da bestimmt einen ordentlichen Batzen Kohle auf den Tisch gelegt, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie skandalös dieser Abend eigentlich war. Ich glaube, ich fange damit an, dass das Konzert nach einer Dreiviertelstunde vorbei war.
Okay, das ist hart.
Also selbst wir Heavy-Metal-Bands müssen, ich sag mal, mindestens eine Stunde aufs Parkett bringen, wenn wir irgendwo gebucht werden. Und sie kriegt keine Ahnung wie viel Kohle und hat eine Dreiviertelstunde gespielt. Keine Zugabe gespielt. Und Alter. Jetzt kommt's, von dieser Dreiviertelstunde hat sie noch 3 Coversongs gespielt. Von Avril Lavigne, No Doubt, und weiß nicht, noch eine andere.
Hat die kein Material oder was?
Die hat nicht genug Material, also, nee.
Ach so, ja, warum geht man dann auf Tour?
So, Riesenskandal, finde ich. Die Leute checken's natürlich nicht. Das waren alles 12-jährige Mädels. Ich habe das jetzt sehr pauschal gesagt, aber weißt du, das ist deren erste Konzerterfahrung. Und die nehmen das halt so hin. Und das fand ich so schlimm, weil das halt Geldausbeuterei ist. Dann, während des Konzerts, habe ich mal geguckt, draußen stand so ein Merch-Stand, hatten die natürlich auch ihre eigenen Merch-Leute aus Amerika mitgebracht. Die saßen da so rum und dann gegenüber war so ein kleiner Bierwagen. Da dachte ich, ach komm, hol ich mir mal einen Alster. Und bin dahin und dann waren vor mir die Merch-Leute, die für Olivia verkauft haben. Dann sagen die, wir hätten gerne ein Bier, wie teuer ist denn das? Natürlich viel zu teuer, irgendwie 4,50 €. Und dann, oh ja, nee, das können wir uns leider nicht leisten. Und ich dachte, wie bitter ist das? Du hast deine Crew dabei, auch irgendwelche Menschen im Schüleralter, und denen stellst du da nichts zu trinken hin. Die müssen sich da am Biertresen für 5 € überteuertes Bier kaufen. Was ist das denn für eine Ausbeutung? Was ist das für eine Scheiße? Ich fand's richtig schlimm.
Ich sehe dich gerade vor mir so richtig am Eskalieren, so völlig, völlig entsetzt über diese ganze Situation. Aber ich find's auch irre. Also wow, einfach nur wow. Und da fragt man sich auch: Sind die Leute vielleicht etwas zu früh auf Tour gegangen? War es vielleicht? Also oder sind die zu schnell berühmt geworden? Also weil eine Tour ist dann ja praktisch unausweichlich, wenn du so einen Erfolg hast. Mhm. Aber der Erfolg begründet sich nur auf irgendwie 1-2 Hits. Und was machst du mit dem Rest? Also das finde ich, ist ein schlechter Vergleich, aber das fand ich so bei den bei diesen YouTubern. Es gab mal so ein YouTuber-Festival in Bremen vor Corona, weißt du, wo irgendwie so die Lochis und wer auch immer, die sind schon längst out. Also so dann aktuelle YouTuber waren dann irgendwie alle und die Kids sind da schreiend hingelaufen, wollten Autogramme und das war super krass und die sind dann auf die Bühne gekommen, aber die haben ja kein Programm. Die haben ja ihre, die sagen dann, ey, wie geht's euch und so, das machen die 10 Minuten lang und gehen die wieder und alle so, vom Schreien. Denkst du mal so, okay, wo ist die Substanz dahinter irgendwie, dass man da auf Tour geht?
Ja, genau. Finde ich auch genauso. Und man muss es einfach mal sehen, wir hier als Bands, die wirklich von der Basis kommen, deine Crew behandelst du halt wie die Götter, weil die retten dir den Arsch. Und die Leute, die Merch machen, sind am Ende die Strammsten und die werden, den puderst du den Arsch und die kriegen Getränke umsonst und alles, weil die dir auch das Geld so ein bisschen verdienen, womit du deinen Sprit bezahlst, ne? Und das fand ich halt einfach so skandalös und ich hab's den Mädels, mit denen ich unterwegs war, auch erzählt, aber die konnten diesen Skandal, den ich da gesehen habe, nicht nachvollziehen. Ja, und dann gab's noch ein anderes Skandalkonzert, was ich diesen Sommer gesehen habe. Und also Skandal ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber wo man sich denkt, was ist denn mit den Bands heutzutage los? Aber ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Also ich war da mit Tim auf jeden Fall. Und ja, eigentlich wäre das cooler, wenn der das erzählt.
Ja, dann call ihn doch mal. Give him a call.
Mal anrufen?
Ja, mach mal.
Ja, warte mal. Ich hoffe, der hat jetzt gerade Zeit. Warte mal kurz. Ich such mal kurz raus. Zeit.
Ist ja schon spät, ne? Ob der noch wach ist?
Mal gucken. Klingelt.
Hallo? Hier ist Tim. Moin.
Moin. Du, ich bin hier gerade, wir machen gerade den Podcast, Dennis und ich.
Ah, cool.
Hallo, Tim.
Moin. Ja, das ist Dennis. Moin, hallo. Na,
hi. Ihr?
Wir sind irgendwie gerade ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben so ein bisschen nochmal darüber gesprochen, was für Konzerte wir so selbst jetzt gesehen haben, ne? Nachdem es wieder losgeht. Also wir haben selbst ein paar Konzerte gespielt, aber auch ein bisschen was gesehen. Und dann ist mir diese sehr besondere Show von Dragged Under eingefallen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, sehr gut. Ihr habt jetzt gerade Skandale am Wickel oder was?
Ja, so ein bisschen was, keine Ahnung, dass man sich denkt, was, warum machen Bands sowas? Und ich habe einmal eben von Olivia Rodrigo erzählt, die irgendwie Millionen scheffelt und schön nach 40 Minuten von der Bühne gegangen ist und ihre Crew ausbeutet. Und dann dachte ich, haben wir doch noch eine Show erlebt, wo man denkt, das kann es doch im Underground nicht geben.
Nee. Ach so, und jetzt dachtet ihr, ich soll mal erzählen.
Ja, weil ich bin ja auch nur eingesprungen und eigentlich bist du ja hingegangen. Ich war nur zufällig da.
Ja, genau. Das war irgendwann im Sommer, mitten in der Woche. Da hatte ich Dragged Under Konzertkarten schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder so, irgendwann mal vor Corona bestellt. Ursprünglich waren das Polaris-Karten. Das fiel dann komplett aus. Dann hatte man einen Gutschein bekommen. Und dann hatten wir uns Dragged Under Karten gekauft. Und Alex, ein guter Kumpel, der konnte halt nicht. Und dann hatten wir dich ja kurzfristig ins Boot geholt, so als alter Hamburger. Mhm. Genau, und dann war das irgendwie mitten in der Woche, nach der Arbeit, schnell los. War auch super warm den Tag. Und ich war mit dem Kumpel schon vorher da. Du warst ja irgendwie mit dem Fahrrad, glaube ich, unterwegs, ne?
Ja.
Und dann meinte ich noch, ja, du musst dich beeilen, geht bald los. Und der Kumpel und ich stehen mit dem Bier vor der Bühne. Und als die Vorband anfangen sollte, kam auf einmal Dragged Under auf die Bühne. Und du warst noch nicht da.
Ja, so, das habe ich schon wieder vergessen. Die Vorband ist ja ausgefallen, ne?
Ja, genau. Und dann war das halt, genau, der erste Song war gespielt. Und dann hast du ja geschrieben, ja, ich bin jetzt da. Und dann sind wir ja nach vorne gekommen, um dir die Karte zu geben. Und dann habe ich ja noch die Frau am Empfang an der Kasse gefragt, hier, was mit der Vorband? Ja, die haben abgesagt. Und dann dachte ich mir, ey, in Hamburg gibt es bestimmt ein paar Bands, die sonst auch kurzfristig bei ihm eingesprungen wären. Also wahrscheinlich hätten die uns gefragt, dann hätten wir auch gespielt. Vielleicht Dennis ja auch mit seiner Kombo, ne? Genau. Und
kommt
dann
immer wieder vor, sowas, ne?
Ja, genau. Und gerade in Hamburg, ich meine, ein paar Bands gibt es da ja, ne? Und die hatten 3 Deutschland-Konzerte und die Band, die Vorband, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, irgendwas mit S. Die hatten halt alle Konzerte abgesagt. So, genau. Und dann war halt die eine Lied schon vorbei. Und dann haben wir uns die Show angeguckt. Und was waren das nach? Wir hatten auf die Uhr geguckt, nach 37 Minuten, glaube ich, ne? Ja, letzter Song. So, letzter Song, okay. Und dann war es vorbei. So, und dann gab es ja noch eine Zugabe von, ich glaube, 2 oder 3 Songs, ne? Also, das war keine Dreiviertelstunde, das Konzert. Und die Vorband hat er auch noch abgesagt. Und das war echt ein bisschen traurig. So, da bist du auf Deutschland-Tour, auch wenn das nur 3 Konzerte sind. Und dann ist es halt, das ist ein bisschen sehr mager gewesen. Ne? Also die Show war
cool. Das war dann der ganze Abend?
Ja, genau. Um 9:10 waren wir draußen wieder.
Stabil.
Ja. Der Kumpel, der noch mit war, der war sogar pünktlich noch zur Nachtschicht da. Ja, das war so ein bisschen wenig. Also hat Spaß gemacht, aber nur kurz.
Also die haben gut gespielt, es war ein cooles Konzert, aber ja, wie du schon sagst, da sind Leute da, die haben seit 2 Jahren auf das Konzert gewartet, haben sich 2 Stunden ins Auto gesetzt. Und für manche Leute sind 20, 25 Euro für eine Karte auch noch viel Geld. Und dann, keine Ahnung, hauen die nach 40, 45 Minuten in den Sack und das war's.
Ja, aber wir hatten doch auch noch hier Juri getroffen. Und der hat sich da auch noch zurecht. Ja, von Enziger. Der hat sich auch noch drüber aufgeregt. Also das hat er auch noch nicht erlebt, hat er auch gesagt.
Ja.
Gut, jetzt weiß man noch nicht die Hintergründe, ne? Die haben, glaube ich, das Wochenende davor war irgendwas groß Mainstream oder sowas.
Ja, oder ich weiß nicht genau. Also, gesehen. Da haben die gespielt, ich hab's gesehen, da war ich bei.
Ja, guck, und man weiß ja auch nicht, wie die vielleicht dann irgendwie schon gelitten haben oder so. Aber trotzdem, ist irgendwie. Ja.
Die haben halt stumpf ihr Festival-Set gespielt und ich weiß nicht, wenn du Headliner-Clubshow bist, ist zwar was anderes als Festival, aber aus meiner Sicht kannst du das nicht bringen. Also Dennis, ihr, watch out, ihr hättet das niemals gebracht, sowas.
Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja vorher mal das Thema, jungen Bands eine Chance geben und so eine Show dann auch voll zu machen und dann bist du in Hamburg, was strotzt vor jungen Bands, gerade im Rock- und Metal-Bereich, da hätte man garantiert, hätte man bestimmt irgendwie 2 Vorbands gefunden. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch so eine Dreiviertelstunde Hauptband nicht mehr so schlimm, weil es ist schließlich in der Woche, ne, da darf der Abend ein bisschen kompakter sein, würde ich sagen, aber dann vielleicht so 2 bis 3 Bands und beide so ein 3/4-Stunden-Set, dazwischen eine halbe Stunde Oberpause, das ist dann schon ein abendfüllendes Programm, ne? Also da kann man schon seine 3, 2, 3, 4 Bier bei trinken und danach nach Hause gehen. Also das würde ich schon sagen. Welche Location war das? Habt ihr das erzählt? Ich weiß gerade gar nicht.
Hafenklang.
Im Hafen, oh, okay. Oh, da habe ich mal Adept gesehen. Also Hafenklang ist schon, das ist schon fett, ey. Aber klein. Sehr süß.
Ja, aber naja. Cooler kleiner Laden. Also ja, der nö, war auch nicht
passend.
War aber auch nicht so voll, ne? Also ich würde sagen, 70 Leute, mehr waren das nicht, oder?
Ja, ich habe jetzt auch gesagt, 100 maximal, aber hat Spaß. Die hatten alle Bock, die da waren. Das war jetzt keine Scheißstimmung oder so.
Und du hast ja recht,
gewundert, dass die Leute ruhig geblieben sind. Die sind einfach nach Hause gegangen und die einzigen, die sich aufgeregt haben, waren wir, alte Hasen.
Ja, genau. Und ich denke gerade dran, als ich da Depp gesehen habe, bin ich ja auch mit Freunden aus Bremen nach Hamburg gefahren, ins Hafenklang. Das muss ich mal vorstellen. Ne, in eine 100er Location, also keine Ahnung, Location, die mit 100 Leuten wirklich voll aussieht. Ja. Deswegen, was du meinst, Torben, manche Leute fahren dafür lange.
Genau.
Oder nehmen Wege in Kauf. Gut, ist vielleicht, ich glaube, Direct Under kommen aus Australien, ne? Oder Amerika?
Nee, ich glaube, das sind Amis. Okay.
Amis sogar? Ja, aber.
Okay.
UK?
Dachte Upsi. Ich.
Echt jetzt?
Upsi, voll daneben, sorry.
Das müssen wir auf Wikipedia nachher nochmal fragen. Aber ich glaube das nicht. Na gut. Naja, hat schon Spaß gemacht. Ja. Aber naja, als selber Musiker oder halt nur Bassist, war das trotzdem ein bisschen wenig. Aber egal, haben wir gehabt.
Aber Tim, hast du noch Zeit? Willst du noch drin bleiben?
Ja.
Im Podcast?
Okay.
Ja, finde ich irgendwie ganz nett, so zu dritt jetzt. Ja, aber ich sag mal so, wir haben ja auch schon mal eine Tour gespielt, Dennis.
Ja.
Wo wir auch irgendwie Abende füllen mussten. Wir waren ja 2017 schon mal zusammen auf Tour. Ich meine, jetzt so mit diesen 2 Jahren Erfahrung so zwischendrin, wir müssen immer wieder darauf zurückkommen. Was für eine coole Erfahrung, cool, dass wir das damals machen konnten, ne?
Ja, also vor allen Dingen, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir ja immer noch recht kleine Bands sind und wenn man dann halt sich aufmacht und ganz Deutschland irgendwie Clubs spielt, dann ist das schon eine große Nummer, weil da fahren einfach 2 Busse voll mit Menschen durch die Gegend und geben sich ganz, ganz viel Mühe und sind tagelang unterwegs, um dann eben auch, ja, wenn's so läuft, von der Handvoll Leute zu spielen. Aber da geht's einfach um die Fahrt und um diese ganze Sache an sich. Also wir erinnern uns alle an zig Geschichten einfach nur von dieser Tour. Ich habe gerade auch da von mal wieder das Tourplakat aufgerufen, was ich hier noch auf dem Handy habe. Und wo waren wir denn da? Also wir waren in Berlin, in Köln, in München, in Saalfeld, in Osnabrück und in Hamburg. Also das ist schon wirklich die ganze Republik abgedeckt, weitestgehend. Wenn ich diese Daten sehe, kommen mir sofort zu jedem Termin so Bilder im Kopf. In Berlin, wo euer Van verreckt ist. In Köln, wo wir in dieser Bandwohnung geschlafen haben, wo der Kühlschrank zwar voll war mit Kölsch, aber die Matratzen auch voll mit whatever. In Saalfeld, wo wir eine richtig gute Unterkunft hatten und eine super irre Location, wo aber der Van nicht mehr anging, den mussten wir runterrollend anlassen. Also wir haben so eine Steigung genutzt, dass wir den Van anreißen können. Ja, das war der von Defy Your Dreams, der ging nicht mehr an. Haben wir den angerissen beim Berg runterfahren. Und solche Sachen. Und Hamburg natürlich immer als mehr oder weniger Heimspiel ja auch für euch, aber auch für uns ist das Logo inzwischen so eine zweite Heimat geworden, definitiv.
In München haben Tolga, Timo und ich die Hotelbar leer gesoffen.
Oh, ja, da war ich, glaube ich, schlafen. Sehr gut.
Und guck mal, die Tour war ich damals gar nicht mit.
Was?
Gar nicht mit. Ich habe doch nur Osnabrück und Hamburg gespielt.
Stimmt, das Teschi von Defy hat mitgespielt.
Genau. Teschi von Defy, von dem ihr den Bus hattet. Und ich war nur Osnabrück und Hamburg mit dabei.
Ach, richtig.
Den Rest habe ich gespielt.
Aber die Tour war trotzdem cool, Tim.
Ja. Ja, hab ich mir auch so gedacht, nachdem ihr geschrieben habt, dass der Bus nicht mehr läuft. hörte sich entspannt an, auf jeden Fall. Aber egal, dann können wir das ja dieses Jahr noch alles nachholen.
Genau. Also ich wollte nur gerade noch hinzufügen, das war ein denkwürdiges Jahr 2017, weil wir beide ein Album rausgebracht haben. Wir hatten es schon draußen zum Zeitpunkt, als wir beworben haben.
Stimmt.
Zu dem Zeitpunkt, als wie die Tour war, im November war das nämlich. Da hatten wir beide schon die Alben draußen. Unseres kam im März, meine ich, und eures kam im Juli. Das war von euch Across the Borders. Und von uns war es das Satanic-Album. Also da muss man wirklich sagen, da haben wir echt die geballten Kräfte zusammengeworfen mit neuen Songs im Rücken und sind da losgefahren. Also ich finde, das war einfach rund. Und das sollte man dann vielleicht mal wiederholen.
Das ist ein gutes Stichwort, Dennis. Also wenn es da solche Überschneidungen und Parallelen gibt, weil es ist ja so, wir gehen ja dieses Jahr wieder auf Tour zusammen.
Gut, dass du das sagst, Tom.
Also wir haben es schon sehr strapaziert, aber wir erwähnen das nochmal sehr gerne. In wenigen Tagen, kann man schon sagen, beginnt unsere Tour, unsere Into the Storm Tour am 7.10. in Kassel und auch da sind wir in vielen schönen Städten. Kassel, Annaberg-Buchholz, Frankfurt, München, Osnabrück, Wuppertal, Köln, Trier, Berlin. Habe ich sie alle?
Ja, ich glaube schon.
Fast. Gütersloh.
Ne? Gütersloh ist dabei.
Gütersloh, nicht zu vergessen. Also eine ordentliche Rutsche. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, wäre, dass wir beide was rausbringen. Hast du da eine Idee?
Ja, also das Gute ist ja, dass wir beide uns da Gedanken gemacht haben und wir werden pünktlich zur Tour einen gemeinsamen Song veröffentlichen.
Geil.
Also alle, die das jetzt hören, das ist die große Bombe, die wir hier jetzt platzen lassen. Also wir werden einen gemeinsamen Anchors and Hearts plus Watch What's in Peace Song veröffentlichen. Einzig und allein für die Tour, um euch zu zeigen, wie verdammt ernst uns das ist, dass wir diese Tour gemeinsam fahren mit einem gemeinsamen Song im Gepäck für euch, da wo wir hinfahren. Und dieser Song wird vorher veröffentlicht werden. Datum können wir, glaube ich, sagen, Tom, ne?
Ja.
Genau, also der Song wird veröffentlicht auf allen Streaming-Plattformen, die ihr so kennt, am 22. September. Und dann könnt ihr euch schon mal warm schreien und singen, damit ihr da mitsingen könnt, weil es wird dann auf jeder Tourstation den Moment geben, wo sozusagen eine gemischte Band aus beiden Tour-Bands auf der Bühne steht, um mit euch zusammen diesen Song abzufeiern. Das haben wir gemeinsam gemacht. Beide Bands in Kollabo und nochmals extra Bonbon. Ich glaube, das kommt so nicht so häufig vor, dass eine Tourband sowas macht.
Das glaube ich auch. Und ich freue mich richtig drauf. Und am liebsten würde ich schon ausplaudern, was es da alles mit auf sich hat. Aber das ist quasi hier unsere offizielle Pressekonferenz gewesen zur Ankündigung eines neuen Songs. Hat jetzt zwar eine Stunde gedauert, aber jetzt ist das Ding, die Info draußen.
Aber wer jetzt noch dran ist, kann die News mal spreaden. Also oder auch wie auch immer, wird es mitbekommen. Wie gesagt, Stichtag 22.09., da wird es was Neues geben und ihr werdet das auf allen Kanälen bei uns auch dann erfahren und hören und laut aufdrehen.
Ja, richtig Bock drauf. Aber ja, jetzt haben wir tatsächlich schon eine Stunde rum. Echt schön mit euch zu schnacken. Schön mal so lange wieder mit dir geschnackt zu haben, Dennis. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Und danke, Tim, dass du so spontan dazugekommen bist.
Ja, ich hoffe, ihr habt mich gehört. Ihr kamt immer so ein bisschen versetzt an. Es liegt wohl am Dorf hier. Ihr aus Bremen und Hamburg.
Ja, nicht vom Dorf. Hat alles geklappt. Also es bleibt uns einfach nur zum Abschluss zu sagen, eine grandiose zweite Folge der zweiten Staffel mit Dennis von Watch Out Stampede. Und Tim ist auch noch dazu gekommen. Nochmal die Bitte an euch, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, uns auf Tour zu sehen, zwei schöne, nette, freundliche Bands aus dem Norden in Deutschland irgendwo auf Tour zu sehen, dann besorgt euch jetzt Tickets im Vorverkauf und achtet auf den 22.09. Da kommt ein neuer gemeinsamer Song von uns raus. Und wir freuen uns, euch auf der Straße zu sehen und in den Clubs. Bis bald.
Bis bald und wir sehen uns live.
Tschüss.